Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dark Hours. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder neu hinzugekommen seid. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Zuhörer. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, @deepdarkhourspodcast, da erfahrt ihr immer die neuesten Sachen. Da kriegt ihr auch zu jedem Fall etwas Bildmaterial, zum heutigen natürlich auch. Und ich finde, Instagram ist auf jeden Fall eine gute Sache, um sich über den Fall dann einfach mal auszutauschen. Gerne dürft ihr mir auch über Twitter und Facebook folgen. Alle Links findet ihr wie immer im Linktree. In der letzten Folge ging es um den Spuk in Rosenheim. Gerne hätte ich dazu eure Meinung gelesen, aber irgendwie wart ihr etwas schreibfaul. Hab leider keine Meinung erhalten, außer dass euch generell die Fälle so auch zusagen und ihr euch auch mal Mystery-Fälle vorstellen könnt, die jetzt nicht wirklich mit True Crime viel zu tun haben. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne über Instagram oder auch sämtlichen anderen Portalen jederzeit Nachrichten, Kommentare, Likes, Abos, Bewertungen zukommen lassen. Ich freue mich da über jede einzelne Sache, denn dann weiß ich halt auch, dass ihr den Podcast hört und er euch auch gegebenenfalls gefällt. Nun aber zur heutigen Folge. Wie schon gesagt, ich lade euch wieder ein paar Bilder auf Instagram hoch, @deepdarkhourspodcast. In der heutigen Folge geht es um das rätselhafte Verschwinden von zwei Holländerinnen in Panama. Lisanne Frohn und Chris Kremers. Leider hat die Ausarbeitung der Folge wirklich wesentlich länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Es kamen noch so viele Ungereimtheiten auf und viele Quellen sagen auch Unterschiedliches. Und da irgendwo auch so eine gerade Linie zu finden, war vielleicht manchmal ein bisschen schwer. Aber nun gut. Die 22-jährige Lisanne wurde von allen als aufstrebende, optimistische und intelligente, leidenschaftliche Volleyballspielerin beschrieben. Also sie war dementsprechend sportlich. Sie hatte September 2013 einen Abschluss in angewandten Wissenschaften gemacht. Und die 21-jährige Chris Kremers wurde als offen, kreativ und verantwortungsbewusst beschrieben. Sie hatte ihr Studium in kultureller Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Kunstpädagogik abgeschlossen. Nur wenige Wochen vor der Abreise nach Panama sind die beiden zusammengezogen. Zudem arbeiteten auch beide zusammen in einem Café. Sie waren jung, hatten soeben das Studium abgeschlossen und wollten die Welt entdecken. Kennt ihr bestimmt auch von eurem Freundeskreis oder von euch selbst, gibt es genügend, die genau sowas dann auch erstmal machen. Sie haben jetzt 6 Monate gespart und geplant, dann gemeinsam nach Panama zu reisen, dort ihr Spanisch zu verbessern und ehrenamtlich in der Schule zu arbeiten. Der Aufenthalt von den beiden begann am 15. März 2014 und sollte 6 Wochen andauern. 2 Wochen tourten sie generell durch Panama, bevor sie dann am 29. März in Phuket ankamen. Dort wollten sie dann 1 Monat in einer einheimischen Familie leben und in der Schule eben als ehrenamtliche Helfer arbeiten. Bei ihrer Ankunft stellte sich dann aber leider heraus, dass sie eine ganze Woche zu früh für die Arbeit in der Schule angereist waren, obwohl sie sich ziemlich sicher waren, dass wirklich auch der Tag gesagt wurde und nicht erst 1 Woche später. Sie waren auch vielleicht ein bisschen genervt dadurch, aber haben sich dann halt gedacht, naja gut, dann erkunden wir halt hier einfach noch ein bisschen Phuket und die Umgebung. Für den 2. April hatten sie dann beim Touristenführer Feliciano eine Reise auf dem Pianista-Pfad gebucht. Irgendwas führte jedoch dazu, dass sie nicht diese Reise wahrnahmen, sondern dass sie einen Tag vorher sich selbst auf den Weg machten, nämlich am 1. April. Begleitet wurden sie vom Hund des Gastgebers, Blue. Und es wurde berichtet, dass sie zuvor gesehen wurden, wie sie mit 2 jungen niederländischen Männern noch einen Brunch hatten, bevor sie sich dann auf dem Weg zum Pianista-Pfad machten. Diese Aussagen werfen später noch ein paar Fragen auf. Wie ich schon sagte, der Fall ist so ein bisschen tricky, ein bisschen umworren. Es gibt verschiedene Aussagen. Richtung Pianista-Pfad fuhren sie mit dem Taxi. Der Pianista-Pfad ist ein Pfad, den man laut Aussagen und Bildern eigentlich recht einfach folgen kann. Ein unabsichtliches Abkommen vom Weg ist eher unwahrscheinlich. Mal ausgenommen natürlich, dass man jetzt fluchtartig irgendwie wegrennen muss und dann vielleicht von diesem Weg wegrennt oder dass man ja den Weg bewusst verlässt und sagt, ich gehe jetzt mal hier in den Dschungel rein und mache ein paar Bilder. Aber ansonsten sollte man den Weg nicht verpassen. Ich habe euch auch mal ein Bild von dem Weg hochgeladen. Der Pianista führt hoch zu so einem Aufsichtspunkt und ab da führt er nicht mehr ganz so leichte, sondern relativ komplizierte, anstrengende, gefährliche Serpentfahrt weiter. Der wird in der Regel nur noch von Einheimischen gelaufen. Und an dieser Stelle, oben auf diesem Aussichtspunkt, wird auch mit einem Warnschild davor gewarnt, weiterzugehen, weil dieser Pfad eben nicht mehr so das Gelbe vom Ei ist, sag ich mal so. Touristen sagten auch aus, sie hätten Chris und Lisanne auf dem Pianista wandern gesehen. Jedoch wurden diese Aussagen auch nie bestätigt oder weiter nachgegangen. In der Nacht kam der Hund ohne die beiden Frauen zurück nach Hause. Zudem erhielten die Familien von den beiden auch keinerlei WhatsApp-Nachrichten mehr von ihnen, obwohl zuvor eigentlich täglich WhatsApp-Nachrichten eingingen, wo sie sich einfach mal bei ihren Familien gemeldet haben und gesagt haben, wie es ihnen so ging. Der lokale Touristenguide Feliciano, mit dem sie ja eigentlich dann die Tour am 2. April gebucht hatten, der informierte dann die Polizei, als die beiden zur gebuchten Tour nicht auftauchten und auch bei ihren Gastfamilien nicht aufzufinden waren. Am 3. April begannen dann die Tourguides und die Anwohner schon mit der Durchsuchung des Waldes, zu Fuß und auch aus der Luft. Am 6. April trafen dann die Eltern von Chris und Lisanne ein und zusammen mit der Polizei, Hundeeinheiten und Detektiven aus den Niederlanden 10 Tage lang die Wälder umfassend zu durchsuchen. Ebenfalls boten die Eltern eine Belohnung von 30.000 US-Dollar an. Hier muss man jetzt sagen, die Polizei startete natürlich, also nicht natürlich, aber startete leider trotz vermissten Meldungen am 2. April die Suche erst am 6. April so richtig, als auch die Eltern mit Ermittlern aus den Niederlanden anrückten. Das soll jetzt in Panama nicht ganz so ungewöhnlich sein, da die lokale Polizei nicht dafür ausgelegt ist, im Wald bzw. Dschungel vermisste Leute zu suchen. Das ist schon fast ein bisschen witzig, wenn es nicht so traurig wäre, weil ich bezweifle wirklich, dass in Urwäldern nur selten Leute abhanden kommen in Panama. Leider verliefen die 10 Tage trotz umfassender intensiver Suche absolut erfolglos. Es gab keinerlei Anhaltspunkte, wo Lisanne und Chris hin sind oder was passiert sein könnte. Erst 10 Wochen später fand eine einheimische Frau vom Stamm der Gobe den blauen Rucksack von Lisanne, den sie an einem Reisfeld an einem Flussufer in der Nähe ihres Dorf Alto Romero in der Region Bocas del Toro gefunden hatte. Sie sagte, sie sei sich auf jeden Fall sicher, dass der Rucksack am Tag zuvor noch nicht dort gewesen ist und dass sie ihn hätte sehen müssen bei ihrer täglichen Arbeit. Im Rucksack befanden sich 2 Sonnenbrillen, 83 Dollar, der Reisepass von Lisanne, eine kleine Wasserflasche, die Kamera von Lisanne, 2 BHs und beide Handys. Generell war der Rucksack trocken und in einwandfreiem Zustand. Also man hat jetzt nicht wirklich Dreck da dran gesehen, der war nicht komplett durchnässt. Sah fast wie platziert aus. Bei der Wasserflasche ließ sich leider in meinen Recherchen jetzt auch nicht herausfinden, wie stark gefüllt diese noch war. Das hätte ich vielleicht ganz interessant gefunden. Der Rucksack soll zudem 13 Fingerabdrücke aufweisen, die Handys 12, die BHs 6 und 3 Fingerabdrücke an der Kamera. Selbstverständlich wendeten die Ermittler sich sofort den Handys und der Kamera zu, in der Hoffnung, Hinweise auf den Verbleib von Lisanne und Chris zu finden. Logisch, wer würde das nicht tun? Das iPhone 4 von Chris und das Samsung Galaxy S3 von Lisanne zeigten diverse Versuche, den Notruf zu erreichen. Ich habe auch hiervon ein Bild auf Instagram und Facebook und so hochgeladen, weil so stumpf aufgezählt, wie ich das jetzt hier gleich machen muss, ist es vielleicht verwirrend, wenn man es nicht vor Augen hat. Deswegen schaut einfach rein. Instagram findet ihr wie immer unter @deepdarkhourspodcast. Die ersten Versuche erfolgten bereits am 1. April, dem Tag, an dem sie losgewandert waren. Von Chris' iPhone versuchte man um 16.39 Uhr die 112 zu wählen, von Lisanne Samsung um 16.51 Uhr. Beides Mal vergeblich, da kein Netz vorhanden war. Kurios ist, dass die nächsten Versuche erst am darauffolgenden Tag erfolgten. Man sollte ja meinen, wenn eine Notsituation entstanden ist, versucht man es öfters. Aber war hier nicht der Fall. Am 2. April versuchte man mit Lisanne Samsung um 6.58 Uhr die 112 zu wählen, um 10.53 Uhr erst die 112 und dann die 911 für die Notrufnummer in Panama. Und um 13.56 Uhr die 119. Um 8.14 Uhr versuchte man mit Chris' iPhone einen Anruf bei 112, aber auch diese 4 Versuche insgesamt vom 2. April blieben erfolglos. Sie hatten einfach kein Netz, sie kamen nicht durch. Weitere Versuche außer diese vier waren am 2. April nicht unternommen worden. Am 3. April versuchte man einen Anruf von Chris' iPhone um 9.33 Uhr. Die Verbindung zu 911 ging tatsächlich durch, wurde jedoch nach circa einer Sekunde bereits wieder abgebrochen, weil das Netz so schlecht war. Anschließend wurden die Handys nur nochmal gestartet, um das Netz zu überprüfen. Und das geschah dreimal am 3. April. Einmal um 16 Uhr Chris' iPhone und Lisans Samsung um 13.50 Uhr und um 16.19 Uhr. Hier ist jetzt die Frage, wenn das iPhone um 9.33 Uhr tatsächlich mal für eine Sekunde Kontakt hatte, versucht man nicht eher in dieser Region zu bleiben und es nochmal mit dem Handy zu versuchen, dort durchzukommen? Auch das finde ich ein bisschen kurios. Aber wer weiß, wie man in Notsituationen handelt. Ich glaube, das ist immer nochmal so eine Sache, wenn man dann eben, weiß nicht, unter Schock steht, verwirrt ist. Vielleicht denkt man nicht mehr so, wie man jetzt hier so, ja, ich sag mal, pauschal vorm PC sitzt und sich denkt, oh ja, ist ja easy, hättest du ja dann und dann anrufen können. Schwer zu sagen. Am 4. April, da wurde lediglich Chris' iPhone um 9.33 Uhr und um 13.42 Uhr überprüft. Das Samsung von Lisanne blieb ausgeschaltet. Interessant ist auch, dass einfach in diesen Tagen die Anrufe meistens zur selben Zeit erfolgten. Also, jetzt mal als Beispiel 3. April um 9.33 Uhr, 4. April um 9.33 Uhr. Das liegt schon alles immer sehr nah beieinander, wo man sich denkt, ob sie vielleicht irgendwie spezielle Zeiten hatten, zu denen sie anrufen, zu denen sie sagen, sie prüfen jetzt nochmal das Netz. Warum auch immer sie diese Zeiten so gewählt haben. Am 5. April wurde Chris' iPhone um 10.16 Uhr und um 13.42 Uhr überprüft. Lisans Samsung wurde um 4.50 Uhr gecheckt und um 5 Uhr wurde das Samsung ein letztes Mal eingeschaltet. Dieses ging dann wegen leerem Akku wieder aus. Demnach erfolgten von Lisans Samsung selbstverständlich keine weiteren Versuche. Am 6. April wurde zweimal versucht, Chris' iPhone zu entsperren. Um 10.26 Uhr und um 13.37 Uhr. Jedoch ohne Erfolg, da die PIN-Eingabe inkorrekt war. Zwischen dem 7. und dem 10. April wurde vom iPhone noch 77 Mal nach vorhandenem Netz geschaut, jedoch nie die PIN eingegeben. Am 11. April wurde um 10.51 Uhr noch einmal versucht, die PIN einzugeben, vergebens, und um 11.56 Uhr schaltete das Handy ab. Weitere Versuche erfolgten nicht mehr. Selbstverständlich wendeten sich die Ermittler auch der Kamera zu. Diese enthüllt Fotos, auf denen ersichtlich ist, dass die beiden am 1. April eventuell einen Weg abseits des Wanderpfads einschlugen und etwas in der Nähe des Pfads unterwegs waren, Stunden bevor sie zum allerersten Mal versuchten, die 112 bzw. die 911 anzurufen. Auf den Bildern ist jedoch nicht wirklich was Unnormales zu erkennen, jedoch zeigen die an dem Tag aufgenommenen Bilder, die es eigentlich unmöglich machen, dass die zwei vorher mit zwei Niederländern brunchen waren. Also die Zeitstempel der Bilder sagen aus, es kann eigentlich nicht sein, dass sie vorher brunchen waren mit den Niederländern. Eines der letzten Tagesbilder regt etwas zu Spekulationen an. Manche sagen, dass Lisans auf dem Bild, also dass Lisans Gesicht auf diesem Bild einen sehr komischen Ausdruck hat, sehr verstörend aussieht, als hätte sie eine furchtbare Entdeckung gemacht. Ebenfalls interpretieren manche Leute eine Höhle in den Hintergrund oder aber eine Falle, die sich oberhalb von Lisanne in geraden Linien abbilden soll. Da kann ich nicht so zustimmen. Ich denke, sie hält sich eine Hand an die Stirn, vielleicht um besser zu hören oder zu sehen, und dreht sich gerade um, weil Chris irgendwas gesagt hat. Also so wirkt es auf diesem Bild für mich. Würde mich echt interessieren, was ihr von diesem Bild haltet. Lade ich euch natürlich hoch und bin echt gespannt drauf, was ihr dazu sagt, was ihr noch auf dem Bild vielleicht entdeckt. Am 8. April, 7 Tage später, nachdem das eine Handy leer war und das zweite lediglich gestartet wurde, aber der PIN stets falsch eingegeben wurde, wurden plötzlich 90 Fotos mit Blitz zwischen 1 Uhr und 4 Uhr nachts gemacht. Nochmal zur Erinnerung, zwischen dem 7. und 10. April wurde 77 Mal der Netzempfang ohne PIN-Eingabe geprüft und am 8. wurden diese Fotos jetzt gemacht. Nachdem die Fotos bei Tageslicht am 1. April entstanden sind, wo sie losliefen. Da 90 Bilder innerhalb von 3 Stunden geschossen wurden, kann man also davon ausgehen, dass mindestens alle 2 Minuten ein Bild entstand. Das Bild Nummer 509 fehlt. Dieses Bild liegt exakt zwischen den Tagesaufnahmen vom 1.4. und den Nachtaufnahmen vom 8.4. Die Spekulationen hier drüber sind auch hoch. Die Tatsache, dass die Kamera alle Bilder mit fortlaufenden Nummern versieht, führt zu der Theorie, dass dieses Bild an einem Computer gelöscht worden sein muss. Ein Löschen auf der Kamera sei wohl überhaupt nicht möglich, ohne dass die Nummer wieder fortlaufend wären. Ich persönlich frage mich da, ob die Nummern auch immer noch fortlaufend wären, wenn ich, sagen wir mal, 100 Bilder schieße und im Nachhinein lösche ich Bild Nummer 50 auf der Kamera selbst. Ändern sich dann die Titel der danach geschlossenen 50 Bildern oder bleibt dort auch einfach quasi ein fehlendes Foto dazwischen? Vielleicht kann es ja einer von euch beantworten, der auch Kamera zu Hause hat und kann sagen, wie das so ist. Ist auf jeden Fall eine Frage, die sich mir persönlich dann auch noch stellte. Auf den Nachtfotos zu sehen sind Aufnahmen aus dem tiefsten Dschungel bei völliger Finsternis. Auf vielen Fotos erkennt man gar nichts. Es scheint, als wären diese einfach in den Himmel mit Blitz fotografiert. Ein paar Fotos zeigen, dass sie eventuell neben einem Fluss oder einer Schlucht waren. Diese Fotos geben extrem viel Platz für Spekulationen. Eins der Fotos zeigt einen Ast mit zwei roten Tüten. So vermuten das zumindest die meisten. Manche meinen auch, es wären Kondome. Auf einem Felsen. Daneben liegt vermutlich Kaugummipapier. Dort vermuten manche Leute auch rechts im Hintergrund eine Seilbrücke erkennen zu können. Ein anderes Foto zeigt eine super Nahaufnahme von scheinbar Lisans Haaren. Manche meinen, dort wurde eine Verletzung fotografiert oder sie war bereits tot. Ich persönlich erkenne da leider keinerlei Verletzung oder Blut. Vielleicht könnt ihr ja da noch irgendwas erkennen und könnt mich aufklären. Interessant ist aber auf jeden Fall, dass die Haare weder fettig noch nass noch dreckig wirken. Und das nach 7 bis 8 Tagen in der Wildnis. Die weiblichen Zuhörer werden das verstehen. Solche Haare wünscht sich dann vermutlich jeder. Es ist ein bisschen kurios, dass... Also die sehen wirklich super aus. Schaut euch das Bild an. Ihr könnt ja jetzt nicht erkennen, dass an den Haaren viel Dreck, Schmutz oder Fett vorhanden ist. Ein anderes Foto zeigt eine super nahe Aufnahme von scheinbar, es sieht so aus, als wäre Klopapier verteilt worden und ein Spiegel dazu gelegt worden. Hier wird vermutet, dass Chris und Lisanne eventuell ein SOS-Zeichen gelegt haben und den Spiegel nutzen, um zu reflektieren und so irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Ich finde es allerdings rätselhaft, warum da nicht wenigstens der Spiegel dann irgendwann gefunden wurde. Und das letzte der interessanten Bilder zeigt einen Felsen. Hier wird stark spekuliert, ob dieses Bild von oben hinunter oder umgekehrt aus einer Schlucht hinauf fotografiert wurde. Ebenfalls vermuten manche Leute, oben rechts könnten sie einen Körper erkennen. Manche behaupten, links ein Raubtier erkennen zu können. Auch da lasst mich an euren Gedanken zu den Nachtfotos teilhaben. Der Fund des Rucksacks war natürlich der Anlass für ein neues Aufrollen der Suche entlang des Flusses. Am Rande des Flusses auf einem Stein, ein paar Kilometer entfernt vom Rucksack, fand man Chris' Hose. Hier gibt es auch wieder zwei Theorien, wie ich euch am Anfang schon sagte. Es ist, je nachdem, welchen Bericht man liest. Es ist sehr faszinierend. In der einen Theorie wird gesagt, dass die Hose zugeknöpft und sauber gefaltet auf einem Stein lag. Eine andere Theorie sagt, dass die Hose ungefaltet mitten im Fluss gefunden wurde. Ich konnte jetzt auch leider wirklich nicht rausfinden, was jetzt da korrekt ist oder was falsch ist. Es ist schwer, schwer, schwer zu sagen. 2 Monate später wurden zwischen dem Fundort der Hose und dem Rucksack ein Schuh mit einem Fuß drin gefunden und ein Beckenknochen. Nach intensiver Suche konnten 33 weitere Knochen entlang des Flussbetts gefunden werden. Man muss jetzt hierbei sagen, Hose, diverse Knochen, Schuhe wurden vom Touristenführer Feliciano gefunden. Nach DNA-Tests stand dann fest, dass diese Knochen zu Lisanne und Chris gehören. Auch hier fand sich Ungewöhnliches. Lisans Knochen waren nicht komplett blank, sondern hatten noch sehr wenig Fleischreste dran, während Chris' Knochen absolut lupenrein und starke Spuren von Kalk oder Phosphat aufwies. Kalk kommt in dieser Gegend nicht natürlich vor. Kalk ist ein gutes Mittel, um menschliches Gewebe schnell zu zersetzen und wird daher gern zur Leichenbeseitigung eingesetzt. Der aktive Einsatz von Kalk könnte erklären, warum nach der relativ kurzen Liegezeit der Leichen kaum noch Gewebereste vorhanden sind und warum viele der Knochen unnatürlich sauber sind. Auch Phosphat gibt es in dieser Gegend nicht. Allerdings wird Gewebe beim Verwesungsprozess in seiner organischen Verbindung aufgespalten, unter anderem in Phosphat. Phosphat, daraus bestehen wohl auch die Knochen, hab ich gelesen. Was die Rechtsmediziner generell an den Knochen jedoch nicht fanden, sind Spuren von Gewalteinwirkung, also keine Schuss-, Messer- oder sonstige Traumaspuren wie von Wildtieren. Über das Phosphat und den Kalk gibt es ja auch verschiedene Aussagen, je nachdem, welche Quelle man nimmt. Ich gehe auch einfach wirklich davon aus, dass in diesen 6 kurzen Jahren bei diesem Fall vielleicht das eine oder andere verloren gegangen ist, während andere Details sich eventuell dazu gemogelt haben, eben weil dieser Fall auch relativ großes Medieninteresse hatte. Ist schwer, da noch rauszufinden, was jetzt wirklich wahr ist oder was nicht. Der gefundene Schuh mit dem Fuß soll von Lisanne sein. Die Bruchstelle an diesem Fuß soll komplett sauber und unnatürlich glatt gewesen sein. Also wie schon gesagt, Tierangriff schließt man eigentlich eher aus, weil man konnte halt keine Spuren an den Knochen entdecken. Blutspuren waren an dem Schuh und an dem Fuß auch nicht. Da stellt sich dann auch die Frage, wie trennt man einen Fuß von einem Körper, ohne dass da Blutspuren zu sehen sind. Das rein theoretisch wäre das halt nur nach dem Tode möglich, wo nicht mehr wirklich das Blut durch die Adern fließt. Bis heute wurde nur ein Bruchteil der Knochen der beiden gefunden. Berichten zufolge fehlen ca. 90% der Knochen. Einige sagen aus, es wurden weitere Suchmaßnahmen vorgenommen, allerdings nicht so wirklich am Flussufer, wo schon Rucksack und Teile der Knochen gefunden wurden, weil das war wohl angeblich wetterbedingt nicht möglich. Gut, nachdem Lisanne und Chris verschwunden sind, begann eigentlich die Regenzeit in Panama. Der Fundort der Knochen ist ebenfalls eher ungewöhnlich, da sich dieser Fundort so weit von ihrem Startpunkt befand, dass man sich fragt, wie weit sind die eigentlich in diesen Tagen noch gelaufen? Weil das kann nicht alles am ersten Tag abgelaufen werden. Oder wie sind die Knochen anderweitig dahin gekommen? Zudem soll auch der Fundort der Knochen ungefähr 800 Meter von der Ranch des Touristenführers Feliciano entfernt sein. Was uns das jetzt sagen soll, keine Ahnung. Ihren Rucksack hatten sie für so lange Tagesmärsche einfach definitiv nicht gepackt, da sie ja quasi keinerlei Ausrüstung mitgenommen haben. Und es ist wirklich, wirklich zweifelhaft, ob sie einen so weiten Trip wirklich mit so wenig Gepäck antreten würden. Wie gesagt, es ist komisch, dass die Knochen so weit entfernt gefunden wurden. Zudem ist auch der Weg zwischen diesen Fotos bei Tag und dem Fundort der Knochen eigentlich extrem beschwerlich und führt durch mehrere Schluchten und Flüsse mit teilstarken Strömungen. Wenn schon am 1. April ein Notruf erfolgte und das mittags noch, was ist vorgefallen, dass sie danach aber dann trotzdem noch so weit gelaufen sind, dass die Knochen sich eben an dieser Stelle befanden? Oder wie kamen die Knochen anderweitig dahin? Die Behörden in Panama schließen Fremdverschulden komplett aus, ebenso wie verlaufen. Sie gehen einfach davon aus, dass die Frauen an diesem Aussichtspunkt weitergelaufen sind, bis zu einer Seilbrücke, einer Monkey Bridge, und dort sind sie in den Fluss gestürzt. Aber auch hier in dieser Theorie funktioniert es nicht ganz, weil sie haben diesen ersten Notruf so früh abgesetzt, sie hätten eigentlich gar nicht bis zu dieser Brücke laufen können in der Zeit. Die Zeit reicht schlicht und ergreifend nicht aus, um von dem Startpunkt, wo sie vom Taxi aus abgesetzt wurden, bis dorthin zu laufen. Das kann einfach faktisch nicht sein. Die Foto- und Handydaten schließen das halt auch komplett aus, weil du ja auch immer siehst, wann wurde das Foto gemacht, an welchem Ort waren sie da. Und dann hätten sie halt wirklich in den letzten Stunden quasi sprinten müssen und das durch Gebiete, wo du halt noch schlechter laufen kannst als auf dem Pianisterpfad. Ebenfalls sagen Angehörige und generell Leute, die Lisanne und Chris kennen, dass die zwei niemals gewagt hätten, über diese Brücke zu gehen, da das absolut unnötig, nicht zielführend und absolut zu riskant ist. Dieser Fall ist einfach wirklich sehr, sehr interessant und wirft diverse Ungereimtheiten auf. Touristen, die einen Tag später den Pianisterpfad entlang wanderten, sagten auch aus, dass ein Aufseher ihnen berichtet hatte, dass er tags zuvor Schreie gehört habe. Weitere Informationen gibt es zu diesen Touristen und dem Aufseher nicht. Es scheint, als sei dieser Aussage auch nie richtig nachgegangen worden. So kommt vielleicht mal öfters vor, dass da mal jemand schreit. Weiß ja jetzt auch nicht. Und was auch kurios ist oder viele als kurios erachten, ein Jahr nach dem Verschwinden von Lisanne und Chris starb der Taxifahrer, der sie damals zum Pianista fuhr, in einem See. Viele vermuten auch hier, dass der Taxifahrer vielleicht irgendwas hätte damit zu tun haben können und deswegen vielleicht notwendigerweise beseitigt wurde. Es gibt selbstverständlich zwei Seiten an Spekulationen, was jetzt hier passiert sein könnte. Ich denke mal, ihr konntet euch das jetzt so im Laufe der Erklärung auch schon vorstellen, was gemeint ist. Manche denken halt wirklich, es war ein schlichter Unfall, so wie es halt die Polizei in Panama auch sagt. Allerdings sagt diese ja, dass sie an dieser Seilbrücke in die Tiefe gestürzt seien. Aber wie gesagt, der Notruf erfolgte eigentlich, bevor sie hätten an dieser Stelle sein können. Und warum hätte dann ein Notruf vor dem Unfall abgesetzt werden sollen? Setzten sie diesen ab und liefen anschließend doch weiter auf dem schwierigen, begehbaren Pfad, anstatt umzudrehen? Oder warum? Andere denken, es war Mord. Zur Sprache kommen hier die vielen Ungereimtheiten. Und die Theorien reichen von Organhandel bis Kannibalismus. Ihr wisst ja, da ist meistens den Theorien keinerlei Grenzen gesetzt. Ebenfalls wird gesagt, dass sowas natürlich dann von der Polizei in Panama vertuscht wird, weil es natürlich nicht förderlich für den Tourismus ist. Und dementsprechend einfach diese Unfalltheorie eben rausgehauen wurde, auch wenn da einfach die Fakten nicht so richtig übereinstimmen, sodass es eigentlich nicht möglich sein könnte. Andere stellen sich einfach so generell sehr, sehr viele Fragen. Wenn Lisanne und Chris in Not gerieten und den Notruf anriefen, warum haben sie nicht auch eine SMS an jemanden geschickt? Manchmal geht ja eine SMS schneller durch als ein Anruf. Und selbst wenn eine SMS nicht durchgeht, könnte man ja sehen, dass eine entworfen wurde und nicht rausging. Und ich finde halt, dass so eine SMS viel gebracht hätte, weil jedes Mal, wenn man ja wieder versucht, Netz zu finden, jemanden anzurufen, hätte man einfach auch noch mal versuchen können, diese SMS im Hintergrund zu versenden. Vielleicht wäre die ja durchgegangen. Ich meine, WhatsApp, klar, das werden die meisten von euch auch wissen, das macht in dem Fall halt wenig Sinn, weil WhatsApp braucht noch eine stärkere Verbindung als ein Anruf oder auch eine SMS. Aber das finde ich arg kurios. Und die Frage ist, warum haben sie nicht wenigstens eine Notiz in dem Handy hinterlassen? Jedes Handy hat irgendeine Standard-Notiz-App drauf. Warum da nicht irgendwas an Hinweisen hinterlassen? Oder wenn sie auch den Akku von den Handys sparen wollten, dann kann man das ja immer noch verstehen. Aber warum haben sie dann mit der Kamera keine Videoaufnahme gemacht, um ihren Hinterbliebenen wenigstens so ein bisschen Informationen zu hinterlassen, was passiert ist? Warum entstanden die Bilder bei Nacht, erst 7 Tage nachdem sie losgezogen sind und tagsüber Bilder machten? Und warum entstanden in der Zwischenzeit keinerlei Bilder? Auch die hätten ja genutzt werden können, um Botschaften für Hinterbliebene zu hinterlassen. Aber weiß nicht, wurde das vielleicht mit diesen Nachtbildern versucht und es kann nur keiner richtig nachvollziehen? Oder sind diese Fotos eher aus einer Laune heraus entstanden, weil sie da auch schon vielleicht nicht mehr so ganz bei klarem Verstand waren? Manche denken halt auch, sie haben diese Fotos nachts aufgenommen, um den Weg zu finden. Ja, ganz ehrlich, also ich würde ja nachts nicht versuchen, den Weg zu finden, sondern eher mich irgendwo einigermaßen in Sicherheit zu bringen und mich über Nacht auszuruhen. Weil ich meine, im Urwald, du siehst doch eh nichts, wenn du keine Taschenlampen dabei hast. Und das bringt auch nichts, wenn du alle paar Sekunden mit deiner Kamera ein Foto mit Blitz machst, weil so schnell haben sich deine Augen ja gar nicht an die Helligkeit gewöhnt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Andere sagen, sie versuchten mit der Kamera auf sich aufmerksam zu machen, weil Suchtrupps unterwegs waren. Zu dem Zeitpunkt sollen aber keine Hubschrauber unterwegs gewesen sein. Wenn sie jetzt in Reichweite von nächtlichen Suchtrupps waren, warum haben sie nicht mit Schreien auf sich aufmerksam gemacht? Warum haben sie das generell nicht gemacht? Waren sie viel zu weit weg von dem ursprünglichen Pfad? Warum haben sie nicht in den ersten Tagen versucht, zwischenzeitlich um Hilfe zu rufen? Ja, klar, ist anstrengend, aber ja, weiß nicht. Ich denke ja auch, wenn die Helikopter da das Gebiet absuchen, das solltest du ja eigentlich auch unten mitbekommen, dass da ein Helikopter kreist. Das heißt, in dem Moment hätte man ja an Lisans und Chris Stelle davon ausgehen können, dass Leute nach einem suchen. Vielleicht hätte man dann direkt schreien sollen und versuchen sollen, auf sich aufmerksam zu machen, weil vielleicht auch Bodenfußtrupps in der Nähe sind. Ebenso stellt sich die Frage, die Suchtrupps werden ja vermutlich vielleicht auch nach ihnen gerufen haben. Warum? Ja, ist auf jeden Fall, weiß nicht, finde ich anstrengend, drüber nachzudenken, warum das so unglücklich verlief. Es ist auch ein bisschen traurig, wenn man daran denkt, dass die Eltern der beiden ab dem 6. April auf dem Pianista und in der Umgebung nach ihnen am Suchen waren und sie vielleicht am 8. noch am Leben waren und diese Bilder machten. Man muss sich, also ich stelle mir das halt so bitter vor, dass die quasi vielleicht nicht allzu weit entfernt waren und sie trotzdem nicht gefunden haben. Das ist eigentlich sehr traurig und sehr fatal, diese Story. Manche denken halt auch, dass die Bilder in der Nacht entstanden sind, weil sie Wildtiere in die Flucht schlagen wollten. Auch das denke ich eher weniger, weil Wildtiere 3 Stunden mit einem Kamerablitz abwehren. Ich denke, da sind die Wildtiere doch wesentlich schneller, ihre Beute zu bekommen und lassen sich von einem Kamerablitz jetzt auch nicht 3 Stunden lang abschrecken. Weitere Frage, wie haben die beiden denn überhaupt bis zu den Nachtbildern überlebt? Sie müssen ja irgendwo an Wasser gekommen sein, weil ohne Wasser so viele Tage, das ist eher unmöglich. Haben sie da gegebenenfalls aus dem Fluss getrunken und dementsprechend auch noch Probleme mit Magen und Darm bekommen oder Tauwasser aufgefangen? Auch das eine Frage, die sich mir stellt. Dafür hätte ich halt gerne gewusst, wie viel noch in dieser Wasserflasche drin gewesen wäre. Ja, wäre interessant gewesen. Warum wurde ab einem gewissen Zeitpunkt immer wieder die PIN falsch eingegeben? War eine von den beiden tot und die andere kannte den Code nicht? Wobei man sich dann fragt, ob man nicht in diesen ganzen Tagen schon mal die Codes irgendwie ausgetauscht hätte. Warum wurde am 11. April das iPhone um 10:51 Uhr angemacht und ging um 11:56 Uhr aus? Wer hat es danach wieder fein säuberlich in den Rucksack gepackt? Wenn danach so gar keine Versuche mehr stattfanden, weder mit Kamera oder sonstigen, könnte man ja irgendwie annehmen, dass vielleicht Lisanne, die vermutlich die letzte Überlebende war, weil Chris' Phone ja nicht mehr entsperrt werden konnte, vielleicht auch im Sterben lag und daher das Handy nicht sofort wieder ausschaltete, sondern dies einfach weiterlief. Aber dann ist halt die Frage, wer hat es denn dann mit letzter Kraft in den Rucksack gepackt? Also, wenn ihr im Sterben liegt, würdet ihr daran denken, dass ihr jetzt noch das Handy verpackt? Und würde man dafür noch die Kraft haben? Warum ist der Hund überhaupt alleine zurückgekehrt? Konnten sie nicht mit? Sind sie schon gleich am ersten Tag gestorben? Oder wurde der Hund weggeschickt? Weil es gibt Aussagen, dass der Hund nur dann alleine zurückkehrt, wenn er auch nach Hause geschickt wird. Kuriose Story, weil gerade auch dieser Punkt, der Hund hätte sie ja da rauslotsen können, weil der Hund kannte den Weg. Selbst wenn sie sich verlaufen hätten mit diesem Hund, sie hätten ja eigentlich dem Hund nur folgen müssen. Was ist passiert, dass der Hund alleine zurückkam? Ich würde sagen, der Hund kann am meisten Ausschluss darauf geben, aber Hunde können nicht reden. Das ist leider hier da das große Problem. Ansonsten wäre das Mysterium wahrscheinlich schon längst geklärt. Warum wurde trotz Suche zu gar nichts gefunden? Also, ich finde es wirklich faszinierend, dass man mit Hunden, mit Hubschraubern da entlang gegangen ist. Warum konnten sie diese Suchtrupps nicht hören und die Suchtrupps sie nicht? Wie weit müssen sie von diesem Pianisterpfad entfernt gewesen sein, dass weder Pianister noch Umgebung irgendwie Ausschluss darauf brachte, wo diese beiden Girls hin sind? Manche fragen sich ebenfalls, warum der Touristenführer Feliciano so dermaßen aktiv an der Suche teilnahm. Er war, wie gesagt, der Erste, der die Vermisstenmeldung aufgab. Manche Quellen sagen, dass auch noch eine Eileen aus dieser Schule dabei war, die quasi dann auch gesagt hatte, ja, sie hatte nur gestern was von denen gehört und ja, heute nicht mehr. Und ja, sie hatte ja die Kontaktdaten von den Eltern und so. Da hatten sie ja dann auch angerufen, da hatten sie nichts festgestellt. Gastfamilie war keiner und dann sind halt wohl Feliciano und Eileen zu der Polizei und haben die Vermisstenmeldung aufgegeben. Feliciano fand, wie gesagt, einige Sachen. Er fand die Hose, er fand den Stiefel, sein Team fand ein paar Knochen. Also irgendwie war es immer Feliciano oder sein Team, die irgendwas gefunden hatten. Außer der Rucksack, das war halt von dieser einheimischen Dame. Das Restzeug haben quasi alle die gefunden. Gut, kann natürlich auch daran liegen, dass sie eben Touristenführer sind. Sie kennen sich da am besten aus. Vielleicht sogar ein Ticken besser als natürlich die Polizei, weil sie da ja vermutlich tagtäglich unterwegs sind. Warum ging niemand auf diese Aussagen von dem Aufseher da großartig ein, dass er Schreie gehört hat? Diese Info, die habe ich mehrfach gefunden. Ich weiß aber, also konnte nie rausfinden, zu welchem Zeitpunkt hat er die gehört, wer ist dieser Aufseher, welchen Wanderern hat er das gesagt? Und welche Wanderer haben diese Aussage getroffen, dass sie die beiden noch auf dem Pianista gesehen haben? Und um welche Uhrzeit war das? Das sind alles so Sachen. Dazu finde ich keinerlei Informationen. Ich habe wirklich lange gesucht, aber es gibt so viele verschiedene Quellen. Dann bist du dann mit den spanischen Quellen am Hantieren, mit den niederländischen Quellen, mit den englischen Quellen. Und im Endeffekt sagen alle was Verschiedenes, aber richtige Details zu genau diesen Fragen, die ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich nicht gefunden. Also wie ihr merkt, trotz dass dieser Fall gar nicht so lange her ist, sind viele Ungereimtheiten da, viele Fragen, die sich mir immer noch im Kopf stellen. Selbst wenn die beiden durch einen Unfall ums Leben kamen. Warum wird dieser Unfallhergang so beschrieben, wie er eigentlich nicht hätte stattfinden können, nämlich da über diese Brücke, wo sie dann gefallen sind? Wenn das doch nicht übereinstimmt mit den Handydaten, warum wird genau diese Theorie von der Polizei in Panama einfach so als abgeschlossen gesehen und das Ding ist durch. Die Familien geben sich auch nur teilweise zufrieden damit. Kann es sein, dass dieses Bild 509 nur offiziell für uns fehlt und die anderen, sprich Polizei, Behörden, die Eltern, dieses Bild kennen? Gibt dieses Bild Aufschluss darüber, was passiert ist? Oder fehlt dieses Bild tatsächlich für alle Beteiligten, beziehungsweise das heißt beteiligt, wir sind ja nicht beteiligt, aber wir denken drüber nach. Fehlt dieses Bild für alle? Wenn es fehlt, was war auf diesem Bild vermutlich zu sehen? Warum wurde genau dieses eine Bild gelöscht, während alle anderen Bilder eher draufgelassen wurden, auch scheinbar verwackelte etc.? Warum genau dieses eine Bild, was fehlt? Es bleiben auf jeden Fall ein paar Fragen offen. Ich hoffe, ihr fandet den Fall genauso interessant wie ich. Ich lade selbstverständlich auf Instagram jede Menge relevante Fotos hoch und ich hoffe wirklich, dass ihr Kommentare unter die Bilder schreibt, was ihr davon haltet. Na, dann kann ich nämlich in der nächsten Folge Deep Dark Hours nochmal genauer drauf eingehen und wir können vielleicht nochmal unsere ganzen Theorien zusammenbringen. Ich finde auch, das Schönste ist doch einfach, darüber auch nochmal nachzudenken und mit anderen sich auszutauschen. Bitte macht das gerne. Dann können wir mal schauen, ob wir da noch was anderes rausfinden. Generell muss man ja auch sagen, der Fall ist ja nur 6 Jahre alt. Wer weiß, ob wir nicht in den nächsten Jahren da noch Mordserkenntnisse rauskriegen und sich irgendwas auflöst. Wie gesagt, es sind nur 10% der Knochen gefunden, es fehlen Kleidungsstücke, es fehlt eigentlich an allem. Wer weiß, ob diese Sachen vielleicht irgendwann noch mal auftauchen und wenn sie auftauchen, vielleicht kriegen wir dann endlich eine Lösung, was genau vorgefallen ist, ob diese Unfalltheorie stimmt oder ob die Leute recht damit haben, dass vielleicht Fremdeinwirkung da war. Generell, falls ihr Themenwünsche oder Verbesserungsideen oder irgendwas auf dem Herzen habt, Deep Dark Hours podcast@gmx.de oder aber auch gerne über Instagram, Twitter, Facebook etc. Ich danke euch sehr, sehr fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ein wunderschönes Wochenende und freue mich schon darauf auf die nächste Folge Deep Dark Hours.